Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Reflexe. Dank am Bett eines Kranken, der Historiker Fritz Stern über die USA. Felix Schneider hat Fritz Stern befragt und stellt ihn zu Beginn der Sendung kurz vor.
Fritz Stern. Geboren wurde Fritz Stern 1926 in Breslau, der Hauptstadt Schlesiens, damals deutsch, heute polnisch. Er stammt aus einer jüdischen Arztfamilie, die assimiliert und zum Protestantismus übergetreten war. Den Eltern und ihren beiden Kindern, Fritz und seiner Schwester, gelang 1938 die Flucht vor den Nationalsozialisten nach New York, wo Fritz Stern seither lebt. Und dort, an der Columbia University lehrend, wurde Fritz Stern zu einem der bedeutendsten Historiker seiner Zeit, gefragt auch als Politikberater vor und hinter den Kulissen in Deutschland, USA, Polen, England und sogar im Vatikan. Wer ihn und seine Zeit kennenlernen will, möge sich in seine lebendigen Erinnerungen an sein bewegtes Leben vertiefen. Fünf Deutschland und ein Leben heißt das Buch, denn Fritz Stern hat die Weimarer Republik, das tausendjährige Reich, die Bundesrepublik, die DDR und das Vereinigte Deutschland erlebt. Dem sechsten Deutschland, dem Kaiserreich, galten die berühmtesten seiner bahnbrechenden Studien, etwa Kulturpessimismus als politische Gefahr oder die Doppelbiografie Gold und Eisen, Bismarck und sein Bankier Bleichröder. Fritz Stern ist nicht nur amerikanischer Staatsbürger, mit dem Land verbindet ihn eine tiefe Liebe. Umso größer ist seine Sorge, wenn er auf das heutige Amerika blickt. Fritz Stern hat vor wenigen Tagen in Zürich, eingeladen vom Schweizerischen Institut für Auslandsforschung, einen Vortrag gehalten mit dem Titel »Entzaubertes Amerika?« Und ich habe Fritz Stern zum Gespräch in Sils Maria im Hotel Waldhaus getroffen und ihn als erstes nach einem Bild gefragt, das er in seinem Zürcher Vortrag gezeichnet hat. Dort war die Rede vom »Dank am Bett eines Kranken«. Der Kranke ist Amerika, an seinem Bett steht der engagierte Beobachter, der Historiker Fritz Stern, und stattet Dank ab. Wofür stattet er Dank ab?
Bei mir persönlich ist der Dank, dass das Land, das mich aufgenommen hat, das mich gerettet hat, wie es viele andere politisch Verfolgte oder rassistisch Verfolgte auch aufgenommen hat. Aber das Bild kam mir mehr in Sinn, dass man einem Lande gegenüber wie einem Menschen, der sozusagen in Schmerzen ist, dem es nicht gut geht, dass man da den Dank ganz besonders stark empfindet. Und deswegen ist mir das Bild plötzlich in Sinn gekommen. Ich weiß nicht, ob ich Ihre Frage damit beantworte.
Ja, ich interessiere mich durchaus auch für den persönlichen Dank, den Sie diesem Land abstatten.
Ja, der persönliche Dank ist ungeheuer. Ich meine, ich bin 1938 in Amerika angekommen. Mit meinen Eltern, da haben regelmäßig ein Visum, also Immigrationsvisum. Der Anfang, gerade für meine Eltern, war nicht leicht. Für mich war es auch nicht leicht, ich konnte kein Wort Englisch. Aber es war ein herrliches Land. Mehr kann ich Ihnen nicht sagen. Der Dank könnte nicht ehrlicher oder herzlicher sein.
Was war denn und was ist denn vielleicht noch so herrlich? Was ist der Zauber? Ihr Vortrag hieß ja Entzaubertes Amerika? Fragezeichen. Reden wir doch zuerst einmal kurz von dem Zauber. Was war so herrlich?
Wissen Sie, der Titel erinnert an Worte von Max Weber, dass in einer entzauberten Welt die alten Götter wieder aufstehen könnten. Das passte mir sehr für meine Gedanken über das jetzige Amerika. Verstehen Sie mich recht, 12 Jahre, davon die letzten 5 Jahre im nationalsozialistischen Deutschland, dass ich sehr eng politisch mitbekommen habe. Das hängt davon ab, dass mein Vater Arzt war. In seiner Praxis gab es auch viele, die von den Nazis schon verfolgten. Und wissen Sie, wenn man unter der Furcht lebt, erlebt man es wahrscheinlich mit noch größerer Intensität. Mein Vater hat mich auch dahin gezogen, sozusagen, sich politisch öffentlich zu interessieren. Wenn man aus diesem Hitler-bejubelten Land kommt in ein Amerika, das von einem Franklin Roosevelt als Präsidenten regiert wird, von einem Herbert Lehman als Gouverneur des Staates New York, ein Sprössling einer deutsch-jüdischen Familie, und von einem halb Italiener, halb jüdischen, 100%igen Amerikaner namens Fiorello LaGuardia als Bürgermeister der Stadt New York. Wenn man da ankommt und da lebt, was auch immer schwierig ist, die Offenheit, die Freiheit und jetzt ganz persönlich die Freundlichkeit auch meiner Mitschüler, mit jemandem umzugehen, der die Sprache im Augenblick noch nicht konnte. All das hat mich mit Dank, wenn auch, ich meine, ich erinnere mich an den Dank besser als an die Schwierigkeiten, sagen wir mal so.
Nun haben Sie vorher von der Krankheit gesprochen. Herr Professor Stern, wenn ich das richtig verstanden habe, haben Sie in dem Vortrag gesagt, es gäbe einen Bruch in der amerikanischen Geschichte. Das heißt, der Zustand Amerikas seit der Ära Reagan und Bush stehe im Gegensatz zu der bisherigen, vorherigen Geschichte. Können Sie mir sagen, worin dieser Gegensatz, dieser Bruch besteht? Denn das ist ja nun eine weitreichende Aussage.
Das ist eine sehr weitreichende Aussage. Und ich glaube, ich habe nicht klar genug gemacht, dass sie sich auf etwas ganz Spezifisches bezieht. Ich habe von einer Diskontinuität gesprochen. Ich habe immer betont, dass selbst im ersten Moment, als die Pilgrims im 17. Jahrhundert rüberkamen und ganz bewusst begeistert von ihrer göttlichen Mission waren, waren gleichzeitig kritisch, sehr kritisch, mit sich selber ganz zu schweigen, mit anderen mehr oder weniger gleichgesinnten Religiösen. Was einen gewissen Bruch darstellte, meines Erachtens nach, ist die Steigerung oder die Vertiefung der Kluft im Lande selber, die man nicht nur parteilich bezeichnen kann, das ist eine tiefere Kluft. Und dann, es gab in der amerikanischen Geschichte und amerikanischen Politik immer solche populistischen Strömungen wie die Tea Party und sowohl auf der rechten wie auf der linken Seite. Aber eine solche Bewegung, eine solche Tea Party, wie sie jetzt existiert, hat noch nie mit solchen Mitteln existieren können. Die Reichen, es gibt also einige Billionäre, amerikanische Billionäre, die das Vorhaben der Tea Party oder der rechtsradikalen Republikaner ganz besonders unterstützt. Und mit Geld kann man heute in Amerika leider sehr viel tun. Und das habe ich mir erlaubt als Diskontinuität. Damit meine ich auch noch mehr. Es gab immer in Amerika, ich würde sagen, eine gewisse gesunde, skeptische Einstellung Washington gegenüber, der Regierung gegenüber. Aber jetzt ist es so, dass man hasserfüllt von Washington spricht. Also ich rede jetzt von den rechtsradikalen Republikanern und den noch rechtsradikaleren Tea Party. Und da sehe ich, wie gesagt, Diskontinuitäten und da sehe ich erschreckende Momente.
Das heißt, es ist eigentlich eine Steigerung. Es ist vielleicht nicht ganz neu, aber es ist ein qualitativer Sprung. So viel Hass war noch nie.
So viel Hass, so gut bezahlt, war noch nie.
Aha, also so viel Hass und so viel Geld zusammen.
Zusammen, ja. So würde ich das auf kurze Formel bringen. Nun sind die Bedrohungen für Amerika oder die Herausforderungen besonders intensiv, besonders schwer. Herausforderungen im Inneren wie im Äußeren. Im Inneren die ungeheure Schuldenlast. Und bewusst oder unbewusst, gerade bei der Tea Party, wohl auch das Verständnis, dass das alte, rein englisch sprechende Amerika und sagen wir mal das weiße Amerika im Schrumpfen ist, also in Rückgang sich befindet. Und wenn man dazu tut dann, dass von außen her eine neue Gefahr hervorgekommen ist, gerade nachdem man das große Böse, den Kommunismus, sozusagen besiegt hat, wobei ich auch meine eigene Meinung habe, wer den Kommunismus besiegt hat. Wie dem auch sei, wenn man das alles zusammennimmt, und ich würde noch gar nicht fertig sein mit der Aufstellung von den Schwierigkeiten, die es in Amerika jetzt gibt. Wobei ich gleich hinzufügen möchte, die Kluft auch zwischen Reich und Arm ist sehr viel größer geworden seit Reagan. Und den Staat als Gräuel anzusehen, den Staat als Feind anzusehen, auch das hat eine gewisse amerikanische Tradition, aber nie so extrem wie jetzt. Jede vernünftige Initiative vom Staat ausgehend, wie die Gesundheitsreform, wird sofort mit dem Satz Sozialismus bezeichnet und verdammt.
Sie haben
ich meine, entschuldigen, dass ich unterbreche. Ich wollte nur sagen, das habe ich auch in Amerika öfters gesagt, eigentlich wäre ich sehr froh, wenn das Land, was Sozialversicherung zum Beispiel anlangt und so, wenn wir das Stadium von Bismarck erreichen könnten.
Sie haben jetzt diese Tea Party-Bewegung, überhaupt diese rechten Bewegungen in USA charakterisiert als eine Angstreaktion des weißen Amerika vor so einer multikulturellen Situation,
ja.
Als Reaktion auf diese ungeheure Schuldenlast, auch als Reaktion im Konflikt Reich-Arm.
und als extreme Staatsverteufelung. Also da wird der Staat offensichtlich als Gräuel bezeichnet. Ist es denn so, dass die Reichen nur diese Bewegung ausmachen? Wer ist denn die Basis, die Massenbasis?
Nein, von das ist das Erstaunliche. Sie haben völlig recht. Die Reichen sind im Hintergrund. Es, glaube ich, gab in der Drei-Groschen-Oper eine herrliche Beschreibung. Ich kann jetzt mich an die Worte nicht erinnern. Sie bleiben im Dunkeln.
Und die einen sind im Dunkeln und die anderen sind im Licht. Und man sieht nur die im Licht, die im Dunkeln sieht man nicht.
Sieht man nicht. Nur ist es so, dass es Gott sei Dank in Amerika noch einen sehr guten und auch bescheidenen Journalismus gibt. Also wir wissen, wer die Dunklen sind. Das sind ausgesprochene Billionäre, die die Tea Party und rechtsradikale Republikaner besonders stark unterstützen. Aus ihren eigenen Interessen hin. Materiellen Interessen, wie eben der Aberglaube, das Land kann nur prosperieren durch niedrige Steuern und auch ideologischen Anspruch, Freiheit ist bedroht durch den Staat. Das war im 18. Jahrhundert, als das Land gegründet wurde, war das im Gegensatz zu Europa ein weitführender europäischer Gedanke, amerikanisch gefärbt, dass man eine Republik aufbaut, in einem Moment, wo Europa noch voller Monarchien war und wo man den Staat so eingrenzen wollte, wie nur möglich. Klar, dass es im 21. Jahrhundert anders ist, müsste man eigentlich wissen.
Das heißt, der Liberalismus hat sich etwas verlagert, man bräuchte heute mehr Staat.
Der Liberalismus musste sich sozusagen erneuern zum Teil und hat das um das Jahr 1900 in England und zur Zeit von Franklin Roosevelt um 1933 getan, indem man gesagt hat und fundiert hat mit sehr guten, wichtigen Argumenten, dass der Staat nötig ist, um das soziale Elend zu mildern. Und gerade das ist heute wieder bestritten. Es gibt immer weiter noch selbstverständlich Bestrebungen liberaler Art und Verteidigung der liberalen Werte. Aber selbstverständlich besteht die Tea Party nicht aus reichen Menschen, sondern sie wird finanziert von reichen Menschen zum Teil.
Aber wer ist die Basis, die Massenbasis?
Soweit ich das beurteilen kann, sind es hauptsächlich weiße Männer, also mehr Männer als Frauen und ganz bestimmt weiß und ganz bestimmt im Mittelalter stehend. Und voller fanatischer Ressentiments gegen eine moderne Welt auch zum Teil, die sie nicht verstehen, die sie nicht verstehen mögen und wo ihnen es vorkommt, als ob der amerikanische Traum, alles wird immer besser, zerstört worden ist. Und das allerdings ist eine weitgehende Besorgnis in Amerika. Es ist tatsächlich so, dass man in Amerika über fast die ganze Zeit dachte, wie es auch der jetzigen Generation geht, unseren Kindern, unseren Enkelkindern wird es besser gehen. Und dieser Gedanke ist heute sehr viel seltener.
Wo ich jetzt gedacht hätte, dieser Optimismus, dieser Fortschrittsoptimismus sei ein wesentlicher Teil der amerikanischen Weltauffassung.
Völlig richtig. War es auch. Und das mag zum Teil der Schock der jetzigen Zeit sein, dass mehr und mehr Menschen daran Zweifel haben. Ich will nicht sagen, dass sie nicht mehr daran glauben, aber Zweifel haben, ob es wirklich so kommen wird. Und Tatsache ist ja auch, wenn man an die Arbeitslosigkeit denkt, zu der gleichen Zeit wie eine ungeheure Schuldenlast, dann kann man sich ja über die Wirtschaft alleine schon große Sorgen machen.
Sie haben von Armut und Arbeitslosigkeit gesprochen in Ihrem Vortrag in Zürich. Sie haben sogar von einer Tendenz zur Plutokratie gesprochen. Sie als Historiker, bitte sagen Sie mir einmal, wieso geht zusammen steigende Arbeitslosigkeit, vermehrte Armut und ein Rechtsrutsch?
Es ist ebenso überraschend für mich wie für Sie vielleicht. Und ich glaube nicht mal, dass der Historiker besondere Einsicht hat. Das hat, glaube ich, wirklich mit dem Einfluss der Medien zu tun. Und wenn das zu allgemein ist, dann noch einen anderen ganz allgemeinen Satz, von meiner Sicht aus ein sehr wichtiger. Und das ist die ganze Frage des Geldes in der Politik. Wie ungeheuer groß die Rolle des Geldes in der Politik geworden ist. Damit will ich nicht bestreiten, dass wir, was weiß ich, seit Balzac und vielen Schriftstellern und aus Wirklichkeit auch wissen, das Geld hatte immer Einfluss auf Politik. Aber der Maß, in dem man heute durch die Medien, die man kaufen kann, sozusagen öffentlich in Mitteln zukommen lässt, die dann für politische Zwecke benutzt werden.
Sie haben sogar gesagt, wahrscheinlich würde auch ein neuerlicher Wahlsieg von Barack Obama nichts an der Kluft im Lande, an diesem Rechtsruck ändern.
Ja, das habe ich gesagt. Das ist nicht die Meinung meiner politischen Kollegen und Freunde. Ich bin nach wie vor begeistert vom Gedanken, dass er wiedergewählt werden könnte. Und ich hoffe, er wird wiedergewählt. Aber da ein Teil der Opposition doch, und das erinnert an Max Webers Wort, die alten Götter, nämlich darunter die Dämonen des Rassismus, auch aufgekommen sind. Und dass sozusagen der Rassismus durch die Tatsache, es gibt ja einen schwarzen Präsidenten, nochmal verstärkt worden ist, würde die Wiederwahl erstmal die Ressentiments besonders stärken. Und jetzt werde ich mich selber unterbrechen. Und ich weiß nicht, ob die Hörer das wissen, dass wir hier dieses Interview in Sils Maria führen, wo Nietzsche oft gelebt hat, also im Sommer oft gelebt hat. Nietzsche war derjenige, der, glaube ich, zuallererst, zumindest mit dem Wort Ressentiment, verstanden hat, wie wichtig Ressentiment in der Politik sein kann. Und da ich einiges von Nietzsche gelernt habe und übernommen habe, sehe ich das Ressentiment in Amerika, das man zum Teil auch zum Rassismus zurückführen kann, als besonders gefährlich.
Wenn Sie jetzt von Ressentiment, sogar von Rassismus sprechen, frage ich Sie doch, Sie haben die Bewegung, die da von dieser Tea Party repräsentiert wird, es ist ja leider nicht nur die Tea Party
selbst, es ist
eine viel breitere Bewegung im Land, haben Sie als rechtsradikal bezeichnet.
Ja.
Würden Sie sie als faschistisch bezeichnen?
Nein. Es ist eine mehr amerikanische, nicht uniformierte, ich meine, ein Faschismus ohne Uniform vorzustellen, ist sehr schwer. Das ist ein Unterschied. Und selbst bei Ausfällen, die da sind, und Tucson, das Attentat in Tucson war ein Beispiel, wie Gewaltrhetorik Einfluss haben mag oder gehabt haben könnte, bei diesem Fall ist gar keine Frage, dass es auch undemokratische und gefährliche rhetorische Angriffe gibt und ideologische Verdammung, mit dem der Faschismus gewisse Ähnlichkeiten hatte. Aber von Faschismus würde ich nicht reden.
Hier in Reflexe hören Sie ein Gespräch mit dem Historiker Fritz Stern über den heutigen Zustand der Vereinigten Staaten. Fritz Stern, wir haben in der Schweiz ähnliche Bestrebungen, ganz rechte und populistische Bestrebungen. Ein Kollege von Ihnen, der Historiker Georg Kreis, hat einmal gesagt, sein Problem mit dieser Situation sei vor allem seine eigene Partei, nämlich die FDP. Eine Art Krise des Bürgertums. Die FDP weiß nicht so richtig, ob sie eigentlich fasziniert sein soll von den Rechten oder ob sie sich selber behaupten soll. Gibt es in den USA auch so etwas wie eine Krise des Bürgertums?
Wissen Sie, in dem Sinne weiß ich nicht, ob es in Amerika wirklich je ein Bürgertum gegeben hat. Middle Class oder Mittelklasse ist was anderes. Bürgertum ist Zürich, Basel, 19. Jahrhundert, mehr oder weniger. Im idealen Sinne. Das hat es in Amerika. Dazu ist zu viel Mobilität auch in der Gesellschaft. Ich möchte Sie erinnern, wenn ich darf, dass ich unter anderem gesagt habe, was in Amerika heute fehlt, was meines Erachtens übrigens in Europa auch fehlt, dass ich auf Schweizer Verhältnisse nicht eingehen möchte, solange ich freudiger Gast in Sils Maria bin, das können Sie verstehen. Was euch fehlt, euch Europäern, und was uns Amerikanern fehlt, sind wirkliche, ehrliche, traditionelle Konservative, die zum Beispiel auch fiskalisch vernünftig sind und die, so wie es die englischen Konservativen im 19. Jahrhundert verstanden haben, dass man Reforms annimmt, verbessert, alles etwas verlangsamt und so weiter, um das öffentliche Vertrauen nicht zu zerstören, in jeder Hinsicht ehrliche Konservative, die mit dem Rechtsradikalismus recht wenig zu tun haben. Von denen gibt's immer weniger. Im amerikanischen Senat kannte ich zwei oder drei Senatoren, Republikaner, mit denen ich befreundet war, die eine glänzende Rolle gespielt haben. Was man früher liberale Republikaner nannte, die gibt's nicht mehr. Und dieses Fehlen von wirklichen Konservativen ist ein ganz großer Verlust. Aber dass es in Europa rechtsradikale Strömungen gibt, das ist gar keine Frage. Ich will nur dazu sagen, deren Ressentiments, deren Ängste und Vorurteile müsste man zumindest ernst nehmen und versuchen, ihnen zu antworten und sie nicht einfach so zu ignorieren, auf die Seite zu schieben und so zu tun, als ob sie nicht existiert, nicht menschlich existierten. Sie existieren sehr wohl und haben ehrliche, aber auch aufgebauschte Ängste, die sie dann zu diesem Ressentiment führen.
Also Sie meinen jetzt diese Ängste vor der multikulturellen Situation, zum Beispiel vor dem Islam.
Genau.
Diese Ängste müsste man ernst nehmen, aufgreifen.
Ja, ja. Frage der Immigration, der Überwanderung, der eigenen Sprache und so weiter und so weiter.
Welche Rolle spielt in Ihren Augen bei diesem Bruch, dieser historischen Diskontinuität 9/11, also das Attentat auf die Twin Towers in New York? Man hört ja sehr oft, das sei der Auslöser gewesen für diesen Rechtsrutsch.
Es muss für die Europäer schwer sein, zu verstehen, was das für einen Schock in Amerika ausgelöst hat. Die Tatsache, dass man durch zwei große Meere geschützt war über hunderte von Jahren, war man sozusagen an einen Angriff im eigenen Territorium nicht vorbereitet. In keiner Weise. So war der Schock dieses ausgeführten Attentats sehr groß. Aber ich muss gleich hinzufügen, er wurde sofort von Bush genehmigt, von seinen Leuten wie Cheney und Rumsfeld, also seinen Mitarbeitern im Verteidigungsministerium und als Vizepräsidenten, ausgenutzt, um einen Antiliberalismus zu schüren, um eine Kriegsstimmung herbeizuführen. Der Krieg in Irak kann man sich nicht erklären ohne die Ausbeutung des 11. September.
Wer sind denn die hoffnungsvollen Gegenkräfte dieser antiliberalen Tendenz?
Ja, wenn ich da eine schnelle Antwort hätte, wäre ich sehr dankbar. Also Hoffnung besteht darauf, und da komme ich zurück auf ein Wort, das ich gerne benutze, auf politische Pädagogik. Und dafür ist das Amt des amerikanischen Präsidenten eigentlich gut ausgemacht, der die Macht hat, sich an das Volk zu wenden und diese Macht benutzen könnte, um das Volk sozusagen mit der Wirklichkeit irgendwie in Einstimmung zu bringen. Oder mit der Wirklichkeit so, wie man sie, wie er sie sieht oder sie sieht. Aber auch da muss ich sagen, im Augenblick sind die Medien stärker als die Stimmen der politischen Vernunft.
Aber Sie haben sich für Barack Obama engagiert.
Ich habe mich für Barack Obama engagiert. Ich bin in einigen Sachen enttäuscht und werde alles tun, was in meiner kleinen Kraft steht, um seine Wiederwahl zu ermöglichen.
Wie haben Sie sich engagiert?
Gelegentlich publizistisch und in der einfachsten Art in Wahlvorgängen, also in Wahltagen, das Telefon zu benutzen, Leute anzurufen und so weiter und so weiter. Sich als Bürger zu benehmen. Mehr nicht. Publizistisch, wenn ich das hinzufügen darf, mein größter Versuch, was zu ändern, war im Jahr 1988, als der damalige Präsident Reagan in seiner mehr oder weniger in seiner Abschiedsrede am Ende vor dem Liberalismus gewarnt hat. Und da habe ich einen Aufruf inszeniert, der von den besten, wenn ich so sagen darf, Amerikanern unterzeichnet wurde und in einer Vollseite New York Times als Aufruf erschien, um zu sagen, der Liberalismus ist eine alte amerikanische Tradition, die zurückgeht auf die Gründung der Republik. Der Liberalismus macht Fehler in der Praxis, die müssen korrigiert werden. In seinen Prinzipien ist er für immer wahrzunehmen und zu verteidigen.
Und wo sind Sie enttäuscht von Barack Obama?
In zwei Sachen. Ich glaube, ich kann ihm nachempfinden, aber ich bin mir in keiner Weise sicher, dass er gehofft hat, das Land wieder zu vereinigen und dass er da Opfer gemacht hat, dass er da nie wirklich betont hat, was für Schulden er von Bush ererbt hat, Erben in jeglichem Sinne, fiskalisch wie auch moralisch, also moralisch im Sinne von Ansehen des Landes im Rest der Welt. Das hat er nicht getan. Ich glaube, das hat er nicht getan aus, ja, ich würde sagen, aus politischem Anstand. Aus etwas, was ich verstehen kann und sogar bewundern kann. Ob es politisch opportun war, frage ich mich jetzt, hatte ich mich schon damals gefragt. Wahrscheinlich hätte er viel klarer sagen müssen, ich trete ein entsetzliches Erbe an. Aber das passte ihm nicht, das wollte er nicht. Da bin ich enttäuscht. Über einige seiner Berufungen in der Politik bin ich enttäuscht. Über einige Kontinuitäten und was ihm immer wieder angeschrieben wird und was ich nicht so leicht beurteilen kann oder vielleicht nicht so leicht beurteilen will, ob er nicht mehr Widerstand hätte einsetzen können, im Kongress und jedenfalls in der Öffentlichkeit, um seine Politik durchzusetzen. Selbst in der Gesundheitsreform, die ich unterstütze, die aber schon sehr moderiert worden ist von ihm, sehr zurückgenommen worden ist.
Verwässert.
Verwässert worden, genau. Also da gibt's, wie gesagt, Enttäuschung. Aber von seinen Grundhoffnungen und Grundprinzipien bin ich immer noch sehr überzeugt.
Fritz Stern, wir sind schon am Ende unserer Zeit. Eine Frage möchte ich Ihnen aber noch stellen. Die Bezauberung, die von den Vereinigten Staaten ausgeht, das ist mal ganz grob und etwas dumm gesagt, eine liberale Großmacht. Das ist etwas Faszinierendes. Die Entzauberung ist mir nicht so ganz klar, von der Sie ja auch sprechen. Ist das einmal nur die Entlarvung? Die USA ist gar nicht so bezaubernd, sie ist nicht so moralisch, wie sie behauptet und so weiter. Oder ist das etwas mehr? Ist das vielleicht auch ein Stück Aufklärung? Das Programm der Aufklärung ist die Entzauberung. Ist das so gemeint bei Ihnen, dass die Entzauberung auch ein Stück Aufklärung wäre?
Das ist nicht nur Negativum, wenn man sagt, es ist entzaubert. Die Tea Party, und ich meine, ich benutze diese Tea Party, und Sie haben mit Recht schon vorhin gesagt, es bezieht sich auf viel mehr. Die Tea Party genießt die Entzauberung Amerikas, um sozusagen eine neue Bezauberung zu beschwören. Das, wogegen sich das Land, glaube ich, wehrt, ist die Wirklichkeit. Der Wirklichkeit, so wie Max Weber es gesagt hat, streng ins Antlitz zu sehen. Das Interessante ist, die Kluft, die ich nenne in Amerika, zwischen einem aufgeklärten Teil, das sehr viel auch mit liberaler Geisteshaltung zu tun hat, auf der einen Seite, auf der anderen Seite eine neu entstandene Religiosität, die so weit geht, Darwins Entwicklungslehre abzulehnen. In gewissen Staaten darf man ihn nicht lehren. Das Antiaufklärische, das Antiwissenschaftliche auch, ist bedrückend. Das antiwissenschaftliche Klima in Amerika heute führt dazu, dass wichtige Forschungsgebiete innerhalb der Universitäten und außerhalb der Universitäten von rechtsstehenden Republikanern im Augenblick mit Erfolg entweder gekürzt oder ganz abgeschnitten werden.
Zum Beispiel?
Medizinische Forschung. Es gibt noch andere Beispiele, die mir nicht sofort in den Sinn kommen.
Sozialmedizin wahrscheinlich.
Nicht nur Sozialmedizin, sondern auch wirklich tatsächlich grundlegende Forschung, Grundsatzforschung. Dahinter steckt bei vielen der Gedanke, das soll nicht vom Staat gemacht werden, das soll privat gemacht werden und so weiter. Aber das ist im Effekt, Institute, National Institutes of Health heißt das berühmteste Institut, dass deren Budget stark gekürzt wird, ist für die Forscher eine schreckliche Aussicht. Und dabei fällt mir ein, dass das ganze Land in den letzten 20, 30 Jahren immer mehr von Korruption betroffen worden ist. Und dass die Antiaufklärerischen, die mitschuldig sind an der Korruption, dann aber gleichzeitig sagen, ah ja, aber die National Institute of Health sind auch korrupt. Also man beschimpft sich gegenseitig, wobei ich sagen würde, was ich mich beinahe geniere zu sagen, dass diejenigen, die ich als meine ehrenwerte Gegner bezeichnen würde, mehr von der Korruption verstehen als wir.
Fritz Stern, Ihren Aufruf, der Wirklichkeit ins Auge zu blicken, den können wir auch in Europa gebrauchen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch.
Danke Ihnen.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.